Genau, ich habe mich gefragt, was ich hier überhaupt machen soll heute Morgen. Soll ich zu dieser Bibelstelle oder soll ich zu jener Bibelstelle etwas dazu sagen? Oder soll ich zu diesem Thema oder soll ich zu diesem Thema? Und ich habe mich dann aber entschieden, nein. Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Diese Stelle aus 1. Korinther 2,2. Also ich habe mich entschieden, nochmals eure Aufmerksamkeit, und wir haben das mit den Liedern schon sehr schön gemacht, auf Jesus Christus zu lenken, den Gekreuzigten. Es geht um eine ganzheitliche Betrachtung von Jesus. Jürgen hat es schon gesagt, der ganze Jesus. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen gespannt, was damit gemeint ist. Es sind so ein bisschen natürlich drei Teile, drei Themen, drei Aspekte. Was meine ich mit der ganze Jesus? Ich behaupte, wir haben sehr oft ein einseitiges Bild von Jesus oder ein verzerrtes Bild. Oder wir reduzieren uns vielleicht auf bestimmte Aspekte, die uns gerade so passen, und andere blenden wir ein bisschen aus oder so, oder je nach theologischer Prägung. Und ich möchte möglichst dem ganzen Jesus auf die Spur kommen, mit dem Ziel, dass auch unser Glaube ganz ist und damit auch wir als Ganzes ganz werden, noch mehr so. Ist ein bisschen ein Modewort oder ein bisschen abgelutscht vielleicht, das Wort ganzheitlich, aber es geht heute um eine ganzheitliche Betrachtung von Jesus. Das ist nur so ein bisschen als Teaser zum Einstieg aus The Chosen. Die einen kennen es, die anderen nicht. Die einen finden es gut, die anderen weniger. Aber einfach so, Jesus, wie er dargestellt wird heute oder aber auch vor 300-400 Jahren, und hier eben Jesus, der Gekreuzigte. Das ist ein Bild von, wie heißt er? Diego Velázquez, ein berühmter spanischer Maler aus dem 17. Jahrhundert, 1630 oder so irgendetwas. Christus, der Gekreuzigte, Diego Velázquez. Um den geht es heute Morgen. Also nicht nur um den Gekreuzigten, aber natürlich auch der ganze Jesus. Wie gesagt, drei Teile. Der erste ist mal so, was heißt der ganze Jesus? Das heißt zum einen mal, Jesus ist ganz Mensch, aber auch ganz Gott. Das ist schon mal ein erster Teil. Man kann ihn ja so ein bisschen auf das Menschsein reduzieren oder aber aufs Gottsein. Dann ist er eben nicht ganz. Er ist aber beides 100%. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig, mathematisch, aber auch von unserem Verstand her zu fassen. Das Ganze ist ja 100%. Und Jesus ist eben jetzt nicht 50% Gott und 50% Mensch. Er ist nicht so ein bisschen Gott in einer menschlichen Verkleidung, sondern voll und ganz Mensch. Und er kennt menschliche Nöte, menschliche Bedürfnisse, menschliche Gefühle, alles, 100%, genauso wie wir. Er ist aber auch voll und ganz Gott, der menschgewordene Gott. Das ist so das Wahnsinnige, Revolutionäre und Einzigartige am christlichen Glauben, das mich auch so begeistert am christlichen Glauben. Wirklich einzigartig. Und in der Kirchengeschichte oder in verschiedenen kirchlichen Strömungen wurde und wird er nicht selten eben auch auf das eine oder das andere ein bisschen, nicht gerade reduziert, aber fokussiert. Also Jesus ist vor allem ein Mensch, ein guter Lehrer etc. Das Göttliche wird ein bisschen ausgeblendet. Oder man vergöttlicht ihn im Sinne von, er ist voll und ganz göttlich, aber eben nur so ein bisschen menschlich verkleidet. Und er war, als er hier auf der Erde war, wirklich beides 100%. Das wird uns in der Bibel sehr an verschiedenen Stellen bezeugt, zum Beispiel im sogenannten Christus-Hymnus in Philipper 2, 5 bis 11. Das ist jetzt aber nur für die, die sich Notizen machen wollen. Ich lese es nicht vor. Der sogenannte Christus-Hymnus von Paulus, Philipper 2, 5 bis 11. Ja, und wie gesagt, dieses Einseitige, er ist vor allem Gott oder vor allem Mensch, hat auch zu theologischen Spaltungen und Streitigkeiten in der Kirchengeschichte geführt. Und die Idee ist, dass wir hier eben nicht einseitig vom Pferd herunterfallen, sondern den ganzen Jesus, 100% Gott, 100% Mensch. Dieses große Geheimnis und dieses Einzigartige am christlichen Glauben, dass wir das nicht verstehen, aber irgendwo erfassen und ergründen dürfen. Das wäre mal ein erster erstes Thema, was ich meine mit der ganze Jesus, das ist jetzt verblasst. Und das zweite, und das ist jetzt deutlich ausführlicher, mache ich das. Also die meinen, jetzt gibt es 3x5 Minuten, haben sich ein bisschen zu früh gefreut. Das ist jetzt ein bisschen, sage ich ein bisschen mehr dazu zum Zweiten. Jesus, seine Lehre, sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung, alles ist wichtig. Auch hier habe ich die Beobachtung gemacht, dass er manchmal reduziert wird auf das eine oder das andere. Spannend ist, so wie Jesus gelebt hat, was er gepredigt hat, was er gelehrt hat und was er umgesetzt hat, wie er es gelebt hat, stimmt wahrscheinlich in einem Ausmaß überein, wie man es von keiner anderen Persönlichkeit der ganzen Weltgeschichte kennt. Also man sagt ja immer, authentisch leben, das, was man predigt, soll man auch leben. Niemand von uns macht das voll und ganz, Jesus schon. Also schon mal sein Leben, seine Lehre, völlige Übereinstimmung, faszinierend. Und er lebte, was er predigte, bis zum Äußersten, bis zum Kreuz. Und hier sind wir beim Kreuz. Und ich denke, seine Auferstehung bestätigte schlussendlich auch die Bedeutung seines Todes, aber auch seiner ganzen Lehre und überhaupt, wer er überhaupt ist. Dieser ganz Mensch, ganz Gott, dieser Gottessohn. Ohne Auferstehung wäre das alles wahrscheinlich versandet oder irgendwo so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ja, schön ist, hier habt ihr ja schon mal das Kreuz und gleich daneben auferstanden ist der Herr. Steht ja schon mal hier vorne, hätte man nicht mal den Beamer gebraucht. Und ja, wie gesagt, manchmal wird das Evangelium reduziert auf das Sterben von Jesus. Bleiben wir mal bei dem, beim Kreuz. Bleiben wir noch hier. Dass man also sagt, ja, wer ist Jesus für dich? Und dann sagt, ja, Jesus ist für mich gestorben, damit ich ewig mit Gott sein kann. Punkt. Also Jesus ist eigentlich nur gekommen, um schlussendlich für uns am Kreuz zu sterben. Jetzt natürlich nur in Anführungszeichen, ist ja sehr, sehr zentral und sehr wichtig und auch absolut richtig, aber er wird teilweise wirklich auf das reduziert. Wenn es gut geht, kommt noch die Auferstehung dazu, deren Bedeutung man niemals unterschätzen darf, die ist mindestens so wichtig wie der Tod am Kreuz, weil die hat all das bestätigt, was er vorher gemacht hat und dass er eben nicht irgendein komischer Typ war, der halt jetzt gekreuzigt wurde, sondern der lebendige Gott in Menschengestalt. Niemand ist auferstanden, bis heute, außer Jesus. Tote sind wieder lebendig geworden, ist aber etwas völlig anderes. Die sind irgendwann dann auch wieder normal gestorben. Jesus ist uns hier bekanntlich vorausgegangen mit dieser Auferstehung, auch mit diesem Auferstehungsleib, mit dieser leiblichen Auferstehung. Und doch ist er durch Türen gegangen, wie wir schon gehört haben heute Morgen, und hat da Grenzen gesprengt und ist doch voll und ganz da gewesen und bis heute lebendig und präsent. Also das Kreuz ist super wichtig, aber auch die Auferstehung ist super, super wichtig. Und jetzt Achtung, auch alles, was er vorher gemacht hat, ist eben auch super wichtig und wird gerne auch ein bisschen heruntergespielt. Was er gelehrt hat, seine Anweisungen, manchmal wird er halt auch auf das reduziert, dann ist es dann auch wieder einseitig, dass er einfach ein großer moralischer Lehrer war, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten und sogar liebe deine Feinde. Aber das Kreuz, ja, das kann man nicht mehr ganz so in der heutigen Zeit, oder? Und Auferstehung kann doch nicht sein. Kennt ihr vielleicht auch so? Ist vielleicht eher in der liberalen Theologie ein bisschen die Gefahr, dass man einfach seine Lehre, sein Leben toll findet, aber das andere ein bisschen unterbelichtet ist. Und ich sage jetzt mal, in einer evangelikal geprägten Freikirche wie hier ist vielleicht eher die andere Gefahr, dass die Bergpredigt nicht so wichtig ist, aber das Kreuz natürlich super wichtig und es ist auch super wichtig. Und deshalb, also wie gesagt, seine Lehre, sein Leben, sein Tod, Auferstehung, nicht gegeneinander ausspielen. Alles ist wichtig, der ganze Jesus. Trotzdem möchte ich jetzt eben speziell auch auf Christus, den Gekreuzigten, einen Fokus legen, wie wir es auch bei diesem Bild von Diego Velázquez gesehen haben. Und ich stehe auch gerade da vor oder neben dem Kreuz, passt super. Das Schöne ist, auch hier gilt wieder der ganze Jesus, jetzt aber im Sinne von das ganze Kreuz. Beim Kreuz ist es ja so, dass man sich teilweise fragt, Weshalb ist eigentlich dieses Kreuz so zentral in unserem Glauben? Es steht auf vielen Bergen, es steht fast in jeder Kirche oder Freikirche. Man hat es um den Hals, Entschuldigung, man trägt es um den Hals. Wenn dich jemand fragt, von der Straße, beim Arbeitsplatz, der nichts groß mit Glaube am Hut hat, was soll eigentlich dieses Kreuz? Ja, was sagst du dann? Und das fasziniert mich eben auch, die Bedeutung von diesem Kreuz. Auch hier nochmals der ganze Jesus, das ganze Kreuz. Es bedeutet ja einerseits, dass Jesus für uns gestorben ist. Also diese traditionelle Deutung vom Kreuz, die super zentral in der Bibel ist, im Neuen Testament, aber auch natürlich in der ganzen Kirchengeschichte bis heute. Also eben, Jesus ist für uns gestorben. Er hat die ganze Sünde, nicht Mehrzahl Sünden, sondern die Sünde der Welt getragen, damit wir frei sein können und der Weg zu Gott frei ist. Das ist sehr, sehr zentral, logisch. Das ist auch das, was ihr alle wahrscheinlich glaubt oder viele von euch glauben und eine wichtige Grundlage von unserem Leben und unserem Glauben. Mich fasziniert das Kreuz sehr. Eben das ist diese erste und natürlich wichtigste Bedeutung vom Kreuz, das Sühne, Opfer, wie es auch immer in der Bibel bezeichnet wird. Die Bibel braucht verschiedene Bilder, auch Christus hat ein Lösegeld bezahlt, Sühne, Opfer, es werden viele verschiedene Begriffe gebraucht. Also das Kreuz zeigt eigentlich, wie schlimm es um uns steht. Wir haben Gott ans Kreuz genagelt, das ist ein Aspekt. Oder auch Gott musste das machen, damit Friede sein kann zwischen ihm und uns, etc. etc. Also es zeigt die Sünde, wie schwerwiegend das ist. Es zeigt aber gleichzeitig auch, wie sehr Gott uns liebt. Weil er selbst ja an diesem Kreuz hängt, letztlich. Zurückspulen, ganz Mensch, ganz Gott. Das finde ich das Faszinierende am Kreuz. Es zeigt, wie schlimm es um uns steht. Das bewahrt uns vor Stolz, Arroganz und Überheblichkeit aller Art. Aber auch, wie sehr Gott uns liebt. Ohne das Kreuz würden wir weder das eine noch das andere in dieser Deutlichkeit sehen. Und hier gibt es ein sehr schönes Zitat von John Stott, ein englischer großer Theologe, so aus dem evangelikalen Spektrum. Das biblische Evangelium der Sühne ist, dass Gott sich selbst Genüge tat, indem er selbst an unsere Stelle trat. Demnach lässt sich sagen, dass das Konzept der Stellvertretung, also stellvertretender Tod am Kreuz für unsere Sünde, sowohl im Kern der Sünde als auch im Kern des Heils zu finden ist. Denn das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt, während das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Das ist ein bisschen kompliziert, aber der Schlusssatz finde ich noch schön, auch vom Wortspiel her. Was ist Sünde? Der Mensch tritt an die Stelle von Gott, er möchte selbst Gott sein, oder? Ich brauche da niemand über mir und so. Und was ist das Heil? Letztlich eben das Kreuz. Gott tritt an die Stelle des Menschen und nimmt die Sünde der Welt auf sich, damit wir frei sein können. John Stott. Jetzt ist das die wichtigste sicher Deutung, deshalb auch zuerst, aber es gibt natürlich eben auch noch andere. Und deshalb lade ich auch ein zu einem ganzheitlichen Verständnis des Kreuzes, nicht nur von Jesus. Und eine andere Deutung, so theologisch, ist eben auch, Jesus hat gelitten, eben dieser ganz Gott, ganz Mensch, kennt Leiden aus eigener Erfahrung. Wir haben uns schon viel zu sehr an diesen Gedanken gewöhnt, dass Gott, der Schöpfer des Universums, erstens mal Mensch wird, das ist schon völlig crazy, und dann noch Leiden, körperlich, psychisch, alles in extremis, am eigenen Leib kennt. Also dieser Spruch, Jesus ist mit dir und er kennt dich und er versteht dich und so, bekommt nochmals eine total andere Bedeutung im Lichte des Kreuzes. Er kennt Leiden und eben nicht nur so Pseudo-Leiden, weil er war ja nicht nur ganz Mensch, ganz Gott, sondern eben auch ganz Mensch. Das heißt, er ist nicht nur der Gott, der für uns litt, sondern auch mit uns. Und hier zusammenfassend, Entschuldigung, von Timothy Keller ist dieses Zitat, indem Jesus für uns litt, das ist der erste Aspekt von vorher, A, Sühne, Sühneopfer, und nachher kommt das B, schön anhängend. Indem Jesus für uns litt, tat er der Gerechtigkeit Genüge, aber indem er mit uns litt, identifizierte er sich mit den Unterdrückten dieser Welt und nicht mit ihren Unterdrückern. Und das führt uns bereits zum dritten und letzten Aspekt, den ich zeigen möchte beim Kreuz, nämlich, oben sieht man es, er ist nicht nur der Gott, der für uns leidet, auch nicht nur der Gott, der mit uns leidet und Leiden kennt, sondern auch der Gott, der sich solidarisiert, sozusagen mit den Gekreuzigten, auch im übertragenen Sinn, mit den Unterdrückten, mit den Bedrängten und eben nicht mit den Unterdrückern. Und das ist ziemlich relevant, weil in der Geschichte des Christentums gab es ziemlich viel Unterdrückung im Namen der Kirche. Und in anderen Religionen natürlich auch. Aber im Christentum ist es ein viel größerer Skandal, dass es das gab, weil du hast Jesus und siehst, wie er gelebt hat. Seine Lehre, sein Leben, das ist wieder das von vorher. Siehst aber auch das Kreuz und dann merkst du sofort, okay, das ist nicht im Sinne des Erfinders, dass da Menschen von der Kirche unterdrückt wurden und ausgegrenzt und abgeschlachtet. Sehr, sehr einfach zum aufzuzeigen. Also zusammenfassend, das Kreuz, er leidet für uns, A, also oben A, B, C, unten das Zitat, alles ausgedrückt in einem Satz. Ich lese es nochmals vor, indem Jesus für uns litt, tat er der Gerechtigkeit Genüge, aber indem er mit uns litt, identifizierte er sich, ich mache eine Klammer, mit unserem Leiden, das wäre B, aber auch C, mit den Unterdrückten dieser Welt und nicht mit ihren Unterdrückern. Timothy Keller, ich habe vergessen, den Namen hinzuschreiben, ein Theologe, den ich sehr schätze. Okay. Das wären diese Aspekte. Jetzt noch ein dritter und letzter Hauptaspekt, nämlich, was meine ich mit dem ganzen Jesus? Erstens mal ganz Gott, ganz Mensch, haben wir gehört. Zweitens Lehre, Leben, Kreuz, Auferstehung, alles mega wichtig, nicht nur das eine oder das andere. Dann ein kleiner Exkurs zum Kreuz. Und jetzt letzter Teil, was meine ich mit dem ganzen Jesus? Er ist gleichzeitig Lamm und Löwe. Ihr seht gleich, was ich damit meine. Es geht jetzt um das Wesen von Jesus, um seinen Charakter, um sein Verhalten. Und wenn wir ja glauben, dass Jesus ganz Gott ist und ganz Mensch ist, und wie es heißt in der Bibel, habe ich vergessen aufzuschreiben, es gibt viele Bibelstellen, die sagen, er zeigt uns den Vater. Oder niemand hat Gott gesehen, aber in Jesus sehen wir ihn und. Kennt ihr vielleicht viele von euch. Das heißt, Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Und deshalb ist es so wichtig, ihn anzuschauen. Wie hat er gelebt, was hat er gemacht, wie ist er so gewesen? Er ist eben Lamm und Löwe und nicht nur das eine oder das andere. Auch hier wieder der ganze Jesus. Es gibt auch verschiedene Darstellungen. Auch die mag man mögen oder nicht mögen, um das geht es jetzt nicht. Eine davon ist zum Beispiel von C.S. Lewis mit Narnia. Und dort ist der Löwe, Aslan, steht so ein bisschen für Jesus, symbolisch. Und das ist halt so ein ziemlich mächtiger und eindrücklicher Löwe, nicht so ein Kuschelkätzchen-Löwe. Also man hat Respekt und Ehrfurcht vor ihm, vielleicht manchmal auch ein bisschen Angst, wenn man ihn nicht so genau kennt. Und er ist auch ziemlich mächtig, er kann auch seine Feinde niedermetzeln im Extremfall, Klammer geschlossen, aber er strahlt eine Liebe aus und einen Frieden aus, sehr, sehr eindrücklich. Also in den Büchern, ich finde auch im Film, es gibt drei Filme, nicht schlecht gemacht mit diesem schönen, großen Löwen. Und das ist irgendwo Jesus. Er ist nicht nur der Liebe, nette, blöd gesagt, sondern er ist eben auch der Löwe, er ist nicht nur das Lamm, das geopfert ist, wie es heißt in der Bibel, er ist auch der Löwe von Juda oder was für Bilder man immer brauchen möchte, um das Machtvolle von Jesus darzustellen oder zu zeigen. Und jetzt hat das natürlich Konsequenzen, wenn wir jetzt mal sagen, okay, stimmt, Jesus ist beides, Löwe und Lamm. Hat das Konsequenzen für uns, unseren Glauben und unser Leben? Und auch hier wieder drei Unterpunkte sozusagen. Einer davon, es hat Konsequenzen, wie gesagt. Einer, sage ich jetzt mal, ist ein seelsorgerlicher Punkt. Wenn wir glauben, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch, er zeigt uns den Vater, er zeigt uns Gott und er ist Löwe und Lamm, beides, so symbolisch gesagt. dann korrigiert das doch unsere Gottesbilder, in denen Gott vielleicht nur Löwe ist im Sinne von gefürchig, angsteinflößend, zerstörend oder so. Oder aber Gottesbilder, in denen er einfach so der nette, liebe, kuschelsofte Jesus ist. Oder? Und ich habe das Zitat doch noch gefunden, aber nicht hier. Es steht zum Beispiel im Johannesevangelium 12, sagt Jesus, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Genau, das ist ein Beispiel. Und deshalb sollen wir uns, wenn wir wissen möchten, wie ist denn Gott so, sollten wir uns zuallererst an Jesus orientieren. Er zeigt uns wie nichts und niemand anderes, wie Gott ist oder wer Gott ist. Wir haben ja alle gewisse Vorstellungen von Gott, die sind geprägt von der Kindheit, von der Kirche, von was auch immer, Persönlichkeitsunterschiede. Entschuldigung, sorry, er ist doch hier. Könnt ihr es nochmal anschauen. Genau, wenn zum Beispiel dein Gottesbild so ist, so der strenge Richter, der sagt, du bist verurteilt, oder auch der strenge Chef, der sagt, you're fired, das gibt es Menschen, die mit solchen Gottesbildern durch das Leben gehen, dann wirst du eher geprägt sein von Minderwertigkeitsgefühlen, von Angst, Angst vor Gott, Angst vor dem Leben, was auch immer, einem schlechten Selbstwertgefühl, Angst etc. Jetzt das Gegenteil ist eben auch nicht die Idee. Also Gott ist ja auch ein Richter, hier ist ein Richter. Es heißt, Gott ist Richter. Er ist aber auch Vater, und zwar nicht irgendein Vater, wie wir vielleicht mehr oder weniger positiv oder auch nicht erlebt haben oder sonstige Figuren, sondern er ist ein wunderbarer, total liebender Vater. Das ist das Gottesbild, das Jesus uns ja ganz zentral vermittelt. Er ist auch eine Burg, ein Fels, alles Mögliche. Das sind diese schönen biblischen Bilder, die die Bibel uns gibt für Gott. Er ist auch Richter, steht in der Bibel, aber sicher nicht ein solcher Richter, ein gnadenloser Richter, der einfach verurteilend ist und keine Gnade kennt. Das ist er nicht. Aber er ist auch nicht einfach ein netter Softie, der alles okay findet, so quasi. Zum Beispiel, jetzt muss ich hier lesen, das ist jetzt umgekehrt, das habe ich nicht bei mir. Henry Nouwen sagt, was können wir von der Liebe Gottes sagen? Wir können sagen, dass sie bedingungslos ist, keine Vorbehalte macht. Heißt dies, dass es Gott nicht kümmert, was wir tun oder sagen? Nein. Bedingungslos zu lieben bedeutet nicht, teilnahmslos zu lieben. Also Gott liebt uns, Punkt, mega, mega wichtig. Er liebt uns sogar bedingungslos. Niemand liebt dich bedingungslos, nur Gott. Das ist eine unglaubliche Grundlage für unser ganzes Leben, für unser Selbstwertgefühl, für alles. Gott liebt dich bedingungslos, oder? Aber nicht teilnahmslos. Es ist ihm nicht einfach egal, wie wir leben und wie wir miteinander umgehen und so. Aber eben, er ist nicht einfach der verurteilende Richter, ist er eben auch nicht. Er ist Löwe und Lamm. C.S. Lewis, steht nicht hier, C.S. Lewis, genau. Auch ein schönes Zitat dazu. Wenn das Christentum sagt, dass Gott den Menschen liebe, so ist gemeint, dass Gott den Menschen liebe. Nicht, dass er sich auf irgendeine desinteressierte, unbeteiligte Weise mit unserem Wohlergehen befasse, sondern dass wir der Gegenstand seiner Liebe sind. Gott ist nicht ein greisenhafter Wohlmeiner, der dir schläfrig wünscht, nach deiner eigenen Fasson glücklich zu sein, sondern das verzehrende Feuer selbst, die Liebe, welche die Welten erschuf. Aber eben die Liebe, nicht der böse, strenge Richter, das ist sehr, sehr ein großer Unterschied. Wenn Gott irgendetwas verurteilt oder irgendetwas bestraft, so Alttestament-Sachen ist das vor allem ein Thema, etc., oder auch in deinem Leben vielleicht mal den Finger auf etwas hält, ist das ein Ausdruck, dass er eben nicht irgend so ein greisenhafter Wohlmeiner ist oder ein netter Softie, der alles okay findet, aber immer aus Liebe, und zwar für uns unvorstellbar, 100% Liebe. Hier ist jetzt nichts mit 100% das und 100% das. Hier ist nur 100% Liebe. So ist Gott. Er ist sogar Liebe. Er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe, sagt die Bibel. Ein bisschen kürzer auf den Punkt gebracht von Martin Schleske. Die Wahrheit schützt die Güte vor der Beliebigkeit. Die Güte schützt die Wahrheit vor der Lieblosigkeit. Gott ist eben die Liebe in Person, sagt die Bibel. Er ist aber auch die Wahrheit in Person, sagt die Bibel, wird über Jesus irgendwo gesagt. Beides voll und ganz. Hier ist jetzt wieder schon beides 100%. Nicht 50 Wahrheit und 50 Liebe, 100 Wahrheit, 100 Liebe. Schön auf den Punkt gebracht. Also wenn man sagt, die Wahrheit, ist wichtig, oder? Kann aber schnell mal hart werden. So. Deshalb, die Wahrheit, Entschuldigung, umgekehrt, die Güte kann schnell mal einfach nett sein und beliebig und alles ist okay. So. Und die Wahrheit schützt die Güte vor dieser Beliebigkeit. Aber umgekehrt, das wollte ich vorhin sagen, die Güte schützt die Wahrheit vor der Lieblosigkeit, vor der Härte, vor dem strengen, gnadenlosen Richter. Und noch kürzer, Wahrheit ohne Güte ist scharf, Güte ohne Wahrheit ist dumpf. Martin Schleske, Geigenbauer und so weiter aus Deutschland. Ja, das wäre mal so eine Konsequenz, wenn wir den ganzen Jesus nehmen, Lamm und Löwe, Wahrheit und Güte, beides. Kein einseitiges Gottesbild, wo er nur das eine oder das andere ist. Es hat aber auch gesellschaftliche Konsequenzen und politische. Ich sage mal, als Christ sollte man eigentlich nie von einer politischen Ideologie Anhänger sein, sondern immer nur von der Bibel und von Jesus und von Gott. Man kann rechts sein, man kann links sein, kenne ich beides auch. Aber man kann nie ideologisch rechts sein oder ideologisch links sein, weil unser Herr ist Jesus Christus und nicht irgendeine Partei oder irgendein Parteibuch. Und in der Bibel gibt es ja tatsächlich beide Aspekte, Lamm und Löwe, Wahrheit und Güte. Es gibt die Hardliner, es gibt Law and Order, es gibt Härte, Eigenverantwortung, Disziplin, alles ganz wichtige Stichworte, auch für die Politik, für die Gesellschaft, für unser Leben, gibt es alles auch in der Bibel. Es gibt in der Bibel aber auch ganz viel soziale Gerechtigkeit, für die Armen, Sorgen, Nächstenliebe bis hin zu Feindesliebe, Vergebung. Beides soll auch unser politisches und gesellschaftliches Denken prägen. Und ob man jetzt links ist oder rechts oder Mitte, beide Aspekte, die Eigenverantwortung, die Disziplin, die Härte, aber auch die Liebe, die Gnade, die soziale Gerechtigkeit ist total biblisch und beides muss irgendwo auch in unser gesellschaftliches und politisches Denken einfließen, sonst ist es definitiv nicht biblisch oder orientiert sich nicht an Jesus, am ganzen, oder eben nicht am ganzen Jesus, sondern an einem halben Jesus vielleicht. Okay, letzter Punkt, Persönlichkeitsentwicklung, das nur noch kurz zum Schluss. Ich habe gesagt, der ganze Jesus, Lamm und Löwe, Wahrheit, aber auch Güte, soll uns prägen, auch in unserer Persönlichkeit, dass wir eben nicht unbarmherzige Hardliner sind, religiöse Hardliner, aber auch nicht einfach nette Softies, die alles so ein bisschen easy und okay finden. Beides ist nicht Jesusgemäß. Das Wilde gehört zu Jesus, manchmal auch das Harte. Ihr kennt Bibelstellen, wo er da die Pharisäer zusammenscheißt oder irgendwo Händler aus dem Tempel jagt und so. Ihr kennt aber auch viele Bibelstellen, wie er total barmherzig ist gegenüber den sogenannten Sündern und so weiter. Und wir sollen auch so sein, wir sollen uns an Jesus orientieren. Und wir sollen auch unsere, psychologisch gesprochen, aggressive, im positiven Sinn, aggressive, kämpferische Natur haben dürfen oder vielleicht sogar entwickeln, wenn das unterentwickelt ist. Aber wir sollen unbedingt auch die gnädige, sanfte, liebevolle Seite entwickeln in unserer Persönlichkeit. Dann sind wir ganz Jesusgemäß, aber auch überhaupt ganz Mensch, so wie es Gott gedacht hat. Okay, zum Schluss eine Mischung von einer Zusammenfassung und nochmal so ein bisschen, was soll das Ganze? Es ist nicht nur intellektuell, theologisch oder so, ich denke, es ist wirklich für unser Leben wichtig, dass wir diesen ganzen Jesus haben und diesen ganzen Jesus sehen und diesem ganzen Jesus nachfolgen. Also hier nochmals quasi die Zusammenstellung. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Kann man wahrscheinlich ein Leben lang daran herumstudieren und das soll uns irgendwo prägen. Da dürfen wir auch feiern, dass wir hier wirklich mit unserem christlichen Glauben etwas absolut Einzigartiges haben, das man in keiner Religion der Welt findet. Das zweite war Jesu Lehre, Leben, Tod, Auferstehung. Alles ist wichtig, nicht gegeneinander ausspielen. Zum Beispiel das Kreuz, wo wir sehen, wow, Jesus musste auch für mich sterben. Da kann ich nicht mehr sagen, ja, ich bin halt der gute Christ und das sind da die Sünder und so. Ich bin auch nur ein begnadigter Sünder. C.S. Lewis hat mal gesagt, Christen sind nicht bessere Menschen, sondern begnadigte Sünder. Und wie gehen wir dann mit den anderen um? Gleichzeitig sehen wir beim Kreuz, wie sehr Gott uns liebt. Wie gesagt, so. Das soll uns prägen, das glaube ich, das, wenn wir das wirklich verstehen, prägt das uns. Aber auch seine Lehre und sein Leben, wenn wir das nicht unterbelichten, sagen, Hauptsache Jesus ist für mich gestorben, sondern mal die Bergpredigt immer wieder mal lesen und so weiter. Solche, wenn wir schon nur solche Sätze wie behandle den anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest, hat Jesus gesagt zum Beispiel, oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder wer herrschen will, soll dienen. Wenn wir nur diese paar Sätze umsetzen würden, die Welt würde völlig anders aussehen. Und leider würde auch die Kirche Einzahl, völlig anders aussehen. Wenn wir nur diese paar Sätze von Jesu Leben und Lehre, das ja eben übereinstimmt, leben würden. Aber eben auch das Kreuz, die Auferstehung, die uns eine unglaubliche Hoffnungsquelle ist, wie nichts und niemand von der Welt sie uns geben kann und. Also ihr seht, wie stark das unser Leben und unseren Glauben praktisch auch prägt. Wenn wir hier ein ganzheitliches Ding haben und Jesus nicht auf einen von diesen vier oder zwei reduzieren, sondern alles sehr, sehr wichtig nehmen. Genau. Zum Kreuz sage ich jetzt natürlich nichts mehr, einfach nochmals zusammenfassend. Die Bedeutung des Kreuzes vom Sühneopfer, der mitleidende Gott, der unser Leiden kennt, aber auch der solidarische Gott, der auf der Seite der Unterdrückten ist und nicht der Unterdrücker. So, nochmals zur Repetition. Dritter und letzter Hauptpunkt, Jesus, Lamm und Löwe. Hier muss ich eigentlich nicht mehr viel zu den praktischen Konsequenzen. Es geht mir darum, nochmals schnell zu zeigen, ja, das ist praktisch bedeutsam für uns, es ist nicht einfach Theorie. Aber hier habe ich das eigentlich schon gemacht. Ich habe gesagt, was hat das für Konsequenzen? Es korrigiert falsche Gottesbilder. Wir gehen nicht als Knechte gebückt durch die Welt, sondern aufgerichtet als Kinder Gottes mit diesem liebenden Vater. Klammer auf, der aber nicht einfach alles okay findet und so. Politik und Gesellschaft, widerstehe einseitigen Ideologien, habe ich mir da erlaubt hinzuschreiben. Aber auch werde ganz im Sinne von der kämpferische Jesus und der unglaublich sanfte und barmherzige Jesus. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude beim Ganzwerden und beim Unterwegssein mit diesem ganzen Jesus. Zum Schluss noch ein humoristischer Abschluss. Das ist aus The Chosen, so ein Meme. If we're going to have a question and answer session every time we do something you're not used to, it's going to be a very annoying time together for all of us. Das heißt auf Deutsch, jedes Mal, wenn ich irgendetwas Ungewöhnliches tue, sagt Jesus, das ihr nicht kennt, das ihr nicht gewöhnt seid, und es dann immer eine riesen Diskussion gibt und Frage-Antwort-Session, wird es ziemlich mühsam und langweilig für uns alle. Weil die ganze Zeit passieren Dinge, die ungewohnt sind bei Jesus. Er ist eben anders, finde ich sehr ein schönes Meme hier über Jesus. Das Originalzitat aus The Chosen. Und in diesem Sinne habe ich noch ein Gebet zum Abschluss mit dem Titel Jesus, du bist anders. Und das lassen wir vielleicht nachher einfach noch eine Minute eingeblendet wirken und ich verschwinde dann schon mal von der Bühne. Jesus, jetzt muss ich hier lesen, Jürgen, da ist es mir zu klein, er hat mir gesagt, man sieht es auch dort. Aber ja. Jesus, du bist anders. Nur in Klammer, das ist alles aus den Evangelium-Sachen. Mega cool, alles aus der Bibel. So. Jesus, du bist anders. Du stelltest dich zur Ehebrecherin, als sich alle von ihr distanzierten. Du kehrtest bei dem Zöllner ein, als sich alle über ihn empörten. Du riefst die Kinder zu dir, als alle sie wegschicken wollten. Du vergabst dem Petrus, als er sich selbst verdammte. Du lobtest die opfernde Witwe, als sie von allen übersehen wurde. Du verjagtest den Teufel, als alle anderen auf ihn hereingefallen wären. Du versprachst dem Schächer das Himmelreich, als alle ihm die Hölle wünschten. Du riefst Paulus in die Nachfolge, als alle ihn als Verfolger fürchteten. Du flohst den Ruhm, als alle dich zum König machen wollten. Du liebtest die Armen, als alle Reichtum erstrebten. Du heiltest Kranke, als sie von anderen aufgegeben waren. Du schwiegst, als alle dich verklagten, verspotteten und auspeitschten. Du starbst am Kreuz, als alle ihr Passa feierten. Du nahmst die Schuld auf dich, als alle ihre Hände in Unschuld wuschen. Du erstandest vom Tode, als alle meinten, alles sei zu Ende. Jesus, ich danke dir, dass du anders bist. Amen.